Sönke, schön, dass du da bist. Was kannst du mir denn jetzt zeigen? Also ich würde ja gern mal in Assassin's Creed Odyssey so rein und dann zeigst du mir bitte im zweiten Gebiet diese ganzen Leitern, diese Einsen und Nullen, wie sich das formt. Das wollte ich schon immer mal von innen sehen.
Hör mal, Hagen, ich bin von Games Insider und nicht von Inside Games. Das müsstest du doch wissen.
Einen wunderschönen Montagmorgen, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Momoka. Und den bestreite ich, Hagen, heute zu meiner großen Freude mit Sönke Siebens. Sönke, schön, dass du dabei bist.
Ja, grüß dich, Hagen. Und erstmal vielen Dank für die Einladung in eure Sendung. Hab mich sehr gefreut und bin sehr gespannt auf die Fragen, die du und die User von euch da vorbereitet haben. Du hast mir so ein Dokument geschickt und das sieht schon ganz vielversprechend aus. Und im Hintergrund schreit gerade meine Tochter, die leicht erkältet ist. Lässt sich jetzt aktuell nicht verhindern.
Ach, wie alt ist sie denn?
Die ist 11 Monate und hat jetzt einen kleinen Schnupfen und das stört sie wohl etwas.
Alles doof, alles ja. Doof. Das ist sehr interessant, weil wir hatten gerade jüngst einen User auch wirklich da, Momoka, und der macht ja den Podcast Zockervater, wo er wirklich, weil selbst relativ frisch gebacken Vater, so Apps auf iPad und so auf Kindertauglichkeit wirklich prüft und dann so in kurzen Folgen die vorstellt. Das
ja, nee, schönes Thema. Also ich finde, in diesen etwas turbulenten Zeiten kann man das gut gebrauchen und ich schaue mich auch immer wieder mal um, was für meine größere Tochter jetzt die 7, was man da so, 8, Entschuldigung, an geeigneten Apps und Spielen hat, natürlich mit zeitlich beschränktem Konsum. aber da gibt es schon diverse Sachen und Nintendo bei den Spielen natürlich ist ganz vorne mit dabei. Die sind nicht umsonst so beliebt, was ihre Kindersoftware angeht, sage ich mal, in Anführungszeichen.
Ja, mit dieser ausgelagerten Altersverifikation oder diesen Features, die da sind.
Ja, genau, das darf man natürlich auch nicht vergessen, ja.
So, Sönke, und wie ist das denn jetzt eigentlich mit dem dritten Busch von links im Startgebiet von Odyssey? Das ist die wichtigste Frage, die kommt direkt zu Anfang.
Da müssen wir in einer anderen Sendung nochmal sprechen. Ich kann dir aber ein bisschen was erzählen, wie ich in diese Branche gekommen bin, weil das wolltest du ja, glaube ich, auch noch wissen.
Genau, stell dich doch gern mal vor.
So in so einem ganz kleinen Kurzprofil. Also ich hatte damals schon, als ich ins Gymnasium ging, mit Freunden eine Schülerzeitung gemacht. Die nannte sich damals Ello Media Express, kurz LMAX. Und da haben wir über Computerspiele geschrieben, die wir sehr gerne eben gespielt haben. Und haben das Ganze dann auch tatsächlich mal zur Druckerei gebracht, sogar Anzeigenkunden bekommen. Und
wow.
Dann haben wir irgendwie 600 Mark damit verdient. Da waren wir total begeistert und irgendwie ist das hängen geblieben. Und zusammen mit meiner Begeisterung für das Gaming-Thema, die ich eigentlich seitdem ich einen 286er habe, in mir trage, sage ich mal, habe ich dann auch irgendwann selber beschlossen, in der Branche mal tätig zu werden und habe dann tatsächlich auch eine Trainee-Stelle damals bei der Zeitschrift Videogames bekommen, hier in München. Die war damals noch vom WK Verlag, der wurde dann ja vom Future Publishing aufgekauft und dort war ich dann später auch, als es die Videogames leider nicht mehr gab, noch beim PSM2 Magazin und teilweise auch bei Kids Games, habe da über Pokémon geschrieben und Komplettlösungen gemacht und alles Mögliche. Dann habe ich, nachdem dann Future leider auch den Bach runterging, studiert, Kommunikations- und Medienwissenschaften hier an der LMU in München. Und danach habe ich eine Stelle bekommen beim Emotion Verlag, der damals die 360 Live und das PS3M Magazin und auch die deutsche Games TM auf den Markt gebracht hat. Und nachdem der Kollege Richard Löwenstein zu einer Weltreise aufbrach, hat er mir dann seinen Chefredposten vermacht. Das habe ich dann insgesamt 3,5 Jahre gemacht und dann gab es leider auch diesen Verlag nicht mehr aufgrund der doch etwas schwierigen Situation im Printsektor, die ja bis heute anhält und auch noch viele weitere Opfer gefordert hat. Genau, und ich bin jetzt seit, dann habe ich erstmal selber eine kleine Mini-Weltreise gemacht und bin seitdem Freelancer für irgendwie über 10 verschiedene Magazine und Webseiten. Viel mache ich für die Kollegen von der M-Games, aber auch für Games.de, diese Mediamarktseite, für Games.ch, so ein Schweizer Portal, Computerbildspiele, auch für das Online-Portal dort, und Watson ist auch so ein anderes Portal und so weiter. Ja, das ist so die Kurzfassung.
General genau. Interest hast du ja auch geschrieben, Sachen, ne? Spiegel und so.
Ja, genau. Also hin und wieder mal kommen natürlich auch aus dem Sektor anfangen. Ich habe auch diverse VR-Themen für die Kollegen von der Chip gemacht. Das ist so eins von meinen Herzensthemen irgendwie, wobei das ja jetzt so ein bisschen abflaut gerade oder schon in den letzten Monaten irgendwie doch deutlich runtergegangen ist, dieser VR-Hype. Hoffe aber, dass er mit einer möglichen PlayStation VR 2 dann im nächsten oder übernächsten Jahr wieder mehr an Fahrt aufnimmt. Und jetzt weiß man ja auch, wo die Kinderkrankheiten liegen und wie man sie verbessern kann. Und es gibt ja auch schon viele tolle neue Brillen, die vieles viel besser machen.
Und tolle neue Spiele, die VR wirklich mit VR gedacht sind und richtig Spaß machen, genau. Wie Alyx, oder ich bin ja immer ein großer Verfechter von Saints and Sinners. Ich finde, das ist ein richtig, richtig gutes Survival-Spiel in VR.
Das habe ich auch tatsächlich eine ganze Weile gespielt. Half-Life Alyx natürlich ganz groß, meiner Meinung nach. Also selbst wenn du viele VR-Titel gespielt hast und dann Half-Life Alyx zum ersten Mal reinhaust, dann denkst du dir, alter Schwede, wieso machen nicht alle das so, weißt du? Und wieso sind nicht alle VR-Spiele-Kampagnen so lang wie die knapp 15 Stunden da was, die man dort spielt. Und ja, also das hat mich wirklich sehr begeistert und zeige ich auch immer wieder gerne Leuten, die sagen, hey, begeister mich doch mal für VR, und dann kommt früher oder später Half-Life Alyx natürlich. Aber zuerst kommt immer die The Blue Demo von diesem Blauwal oder Pottwal, der an einem vorbeischwimmt. Das war so das erste VR-Erlebnis, was mich damals auch auf der Gamescom am Stand von HTC ziemlich weggehauen hat und wo ich dann gesagt habe, wow, okay, da will ich jetzt mehr von erleben. Und das ist auch so ein Ding, du musst eigentlich nichts machen, du stehst da auf diesem Schiffswrack unter Wasser und dann kommt irgendwann der Wal an dir vorbeigeschwommen und sein Auge ist fast so groß wie du selbst. Und das Ganze dauert ja auch nur 2-3 Minuten, aber wer das gut findet und wem da nicht schlecht wird, den kann man dann so behutsam an weitere VR-Themen heranführen, sag ich mal.
Genau. Ja, so ein kurzer Kracher ist ja gut, um wirklich Leute erstmal dazu zu bringen, dass sie sich mehr zeigen lassen wollen.
Genau, ja. Also da muss man sehr aufpassen, was man in welcher Reihenfolge zeigt und nicht gleich mit der Achterbahn-Simulation anfangen.
Ja, meine ersten Schritte hatte ich damals, wo ich noch Praktikum gemacht habe, hier bei Gamers Global. Da hatte dann der Kollege gerade so ein Special gemacht, so die besten VR-Spiele, die es gerade gibt. Das war 2017 noch. Und dann hatte ich gedacht, ach, das ist mal die Gelegenheit, selbst einen auf den Kopf zu setzen. Und er hat auch gesagt, oh, das musst du unbedingt mal machen. Und dann bin ich halt einfach irgendwann rüber, hat er gesagt, ah ja, setz jetzt einfach mal auf, ich habe Minecraft. Und dann habe ich den Fehler gemacht, Minecraft erstmal von diesem Wohnzimmermodus auf das VR zu wechseln, das Richtige. Und dann zu laufen und gleichzeitig zu springen, dann war es vorbei.
Ja, nee, also das, aber auch da bin ich immer wieder begeistert, mit welchen Tricks man eben dann auch diese Motion Sickness im Laufe der Zeit dann doch reduziert hat, indem man irgendwie natürlich diese Vignette verwendet, wo dann das Sichtfeld irgendwie an den Rändern eingeschränkt wird, indem man die Laufgeschwindigkeit einfach reduziert und indem man diese rotationsweisen Drehungen anbietet und Teleportation.
Die Bewegungsoption noch einfach bietet für Leute, je nachdem, wie stark der Magen ist.
Genau. Und das Witzige ist, mir wurde früher immer schlecht, wenn ich beim Autofahren oder beziehungsweise beim Mitfahren im Auto, wenn ich zum Beispiel hinten gesessen habe und irgendwie was gelesen habe oder so, wurde mir immer echt wirklich ziemlich schlecht. Und seitdem ich viel VR spiele, ist das deutlich besser geworden. Also ich hätte es nicht geglaubt, aber es ist wirklich besser geworden. Und da freue ich mich natürlich. Ich hätte nie gedacht, dass das so einen Effekt irgendwie letztendlich haben kann, weißt du?
Innenohr trainiert.
Ja, genau, also.
Ja, man merkt bei dir also große Leidenschaft für Spiele, großer Erfahrungsschatz, und den lässt du ja mit auch einfließen in deinem Podcast-Projekt, was du jetzt hast mit dem Olaf Bleich, dem Benedikt Plass Fliesencamper und jetzt noch ganz neu auch dabei oder relativ neu der Andreas Altenheimer. Und das sind die Games Insider, die wir im Einstiegsgag angesprochen haben.
Ja, genau. Also die ganze Idee, ich glaube, Benedikt ist schon so die treibende Kraft hinter diesem Podcast. Der ist ja auch schon ewig dabei. Ich kenne ihn auch schon sehr lange. unter anderem damals schon vom Future Verlag, wo er mal als Pressesprecher von Blackstar Interactive plötzlich auftaucht und dann irgendwie hatten wir immer wieder miteinander zu tun. Er kommt auch aus einer ähnlichen oder aus der gleichen oder war in der gleichen Stadt, wo ich auch mal gewohnt habe, in Worms, wo er jetzt auch Calypso Media ist. Und irgendwie hatten wir da immer wieder miteinander zu tun und er meinte dann irgendwie so, wir müssen das jetzt machen, jetzt oder nie, zumal es zu dem Zeitpunkt jetzt schon viele Podcasts gab und ich war damals zum Beispiel bei einem anderen Podcast namens Games und so, der eigentlich auch echt gut lief, aber der nie irgendwie dann monetarisiert wurde und weil viele Leute dann umgezogen sind in alle möglichen Ecken dieser Welt, hat sich es dann irgendwie nicht mehr so ergeben, dass wir das regelmäßig aufgenommen haben, aber ja, Benedikt hat es dann angeregt und irgendwie so überlegt, okay, was kann man machen, damit man sich so ein bisschen von anderen Podcasts in dem Bereich unterscheidet und irgendwie es da auch nicht zu viele Überschneidungen gibt. Und dann war halt so die Idee, wirklich auch einen starken Fokus zu setzen auf diese ganzen Eindrücke, die wir haben aus der Zeit, wo wir Magazine gemacht haben, das tun wir ja auch immer noch, und die dann eben wirklich in aller Breite dort zu diskutieren. Wir haben auch so ein ganz spannendes Format für Patreon-Unterstützer, das sich Making Max nennt, wo wir dann wirklich uns so die Werdegänge verschiedener Magazine anschauen, auch immer versuchen, Leute, die dort wichtige Positionen haben, in die Sendung mit reinzuholen. Den Richard Löwenstein hatten wir jetzt unter anderem schon mal dabei und jetzt den Simon Kretschmer für die Fun Generation zum Beispiel und so weiter. Also verschiedene Leute, die dann wirklich auch ihre Sicht der Dinge erzählen und wie das so war für sie. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Format, was auch sehr, sehr gutes Feedback von den Leuten kriegt. Aber sonst sprechen wir halt auch über Dinge wie, keine Ahnung, Wertung in Spielen, über alle möglichen Events und was da eigentlich hinter den Kulissen so abläuft. Aber auch über Dinge wie zum Beispiel, nee, haben wir noch nicht gemacht, will ich aber unbedingt machen, Screenshots. Es ist irgendwie so ein ziemlich, ziemlich weites Feld, was man sehr auf verschiedene Art und Weise beleuchten kann. Und da gibt es ja auch Firmen wie Ubisoft zum Beispiel, die haben da schon sehr früh mit angefangen. Die haben wirklich unglaublich viel Arbeit immer in ihre Pressebilder gesteckt und manchmal sehen die ja wirklich zu gut aus, um wahr zu sein. Aber wenn man dann mal so erfährt, wie die entstanden sind und was die Ideen dahinter waren, dann ja, entwickelt das Ganze nochmal so einen ganz eigenen Reiz irgendwie. Und es gibt aber auch viele Magazine, wie die Kollegen von M-Games zum Beispiel, die legen halt sehr großen Wert darauf, eben keine Pressebilder zu verwenden, wenn es irgendwie geht.
Ja, wir bei Gamers Global auch.
Genau, also das finde ich wirklich gut und letztendlich musst du dann natürlich aber sehen, wie machst du die Bilder so, dass sie das Spiel auch wirklich gut repräsentieren und nicht ja, eine Szene zu zeigen, die jetzt vielleicht einfach wirklich suboptimal ist und das Spiel dann doch in einem schlechteren Licht darstellt, als es sein sollte. Aber das finde ich immer wichtig, irgendwie so dieses Screenshot-Thema auch zu beleuchten, weil das ja wirklich der Punkt so beim Durchscrollen ist, der dir auch sofort ins Auge sticht. Den Text, klar, der ist natürlich auch extrem wichtig, aber das Bild, das siehst du halt sofort, auch den Aufmacher und so. Und ja.
Gerade mit welchem Bild zieht man die Leute auf den Artikel? Und mein Hassfeature ist ja bei vielen Spielen, wenn Motion Blur sich nicht abstellen lässt, weil ja, es hat ja Gründe, warum es sich dann nicht abstellen lässt für die Performance, aber es ist natürlich doof, wenn du mal eine dynamische Szene machen willst. Genau, so Anspieltipps. So Anspieltipps von mir wären
ja. Ja klar, also was deine Frage zum Thema Anspiel Tipps angeht, ja, ich hatte ja schon diese Making Max, also die sind, glaube ich, durch die Bank weg super interessant. Die Folge mit dem Fabian Döhler, der ja Pressesprecher bei CD Projekt ist, die ist, glaube ich, auch ziemlich gut geworden und greift viele spannende Sachen auf, die einige vielleicht noch nicht über ihn wussten, aber auch nicht über CD Projekt wussten und so weiter. Das ist eine Folge, die man, die glaube ich auch in dem kostenlosen Bereich erhältlich ist, also die kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Wir hatten mal die Elena Schulz von der GameStar bei uns in der Sendung, die über ihren Job so bei GameStar gesprochen hat. Das fand ich auch ziemlich interessant. Also ja, einfach mal auf spielejournalist.de gehen, da gibt es so eine Übersicht mit allen Folgen und da kann man sich dann auch mal die Formate angucken und schauen, was dieses Patreon letztendlich bringt. Und da haben wir tatsächlich schon echt jetzt so 2 Dutzend Sendungen an Content, die du dann auch wirklich nur kriegst, wenn du Patreon-Unterstützer bist. Und ich glaube, das, ja, das wird natürlich dann jetzt auch noch wachsen, je mehr Sendungen wir aufzeichnen.
Ja, normalerweise bei Podcasts kommt es ja nach einer gewissen Zeit so, dann sind die Leute ja nicht mehr so erpicht, auf die frühen Folgen unbedingt zu verweisen, wo man sich noch eingroovt. Aber mein Anspieltipp wäre auch die Geschichten aus der Redaktionsgruft. Das müsste, glaube ich, die Nummer 1 sogar sein. Da waren schöne Sachen dabei.
Oh ja, das
abends in der Redaktion sein und sich denken, ah, ich zu Hause bin, muss ich schon fast wieder aufstehen, dann bleibe ich halt gleich da.
ist leider tatsächlich so gewesen. Was heißt leider? Es war eine coole Zeit auf jeden Fall. Und hinzu kam bei dem Verlag, wo ich damals war, der war in der Nähe von dem Kunstpark Ost, das ist ja so ein Partyviertel hier in München. Und wenn dann die Alternative war, so hey, ich gehe jetzt abends hier mit ein paar Kumpels von der Redaktion noch da einen trinken oder direkt nach Hause, dann war eigentlich immer klar, was man da noch macht. Vor allem, wenn jetzt nicht direkt der Redaktionsschluss vor der Tür stand. Ja, verrückte Zeiten auf jeden Fall.
Das ist ein sehr schönes Stichwort, verrückte Zeiten, denn darüber würde ich auch gerne ein bisschen mit dir reden, weil du ja schon jetzt seit über einem Jahrzehnt ja auch als freier Redakteur arbeitest wirklich.
Genau, ja.
Und dein Mitstreiter bei Games Insider, der Olaf Bleich, der hat schon 2015 bei einem Gastbeitrag bei Gameswelt geschrieben, oh, die Luft wird immer dünner und die Redakteure müssen uns wandeln von Produkttestern zu Geschichtenerzählern, sonst sind wir irgendwann die Dinosaurier. Das war so seine pointierte These. Und da passt auch herrlich dazu, was du vorhin ja schon gesagt hast, einfach du hast schon den Niedergang von vielen Magazinen auch mitbekommen. Wie ist denn jetzt dein Blick so auf die letzten 10 Jahre als freier Redakteur, wie sich da die Branche, also die Videospieljournalismusbranche entwickelt hat?
Ja, also ich glaube, mit der vollständigen Beantwortung dieser Frage
könnte man ganze Podcasts
Folgen füllen. Ich selber finde es schön, dass durch das Internet natürlich das Ganze generell einfach immer weitergeht, nur auf einer anderen Ebene. Also ich merke es ja jetzt auch in mir selber, ich mache jetzt deutlich mehr Videos zum Beispiel für die Kollegen von Games.ch oder von oder eben auch Podcasts, also wirklich andere Formate, die man vorher natürlich nicht hatte. Aber klar, dieses Magazinsterben, das tut einem schon in der Seele weh. Im Falle vom Emotion Verlag war es letztendlich auch so, dass dort leider doch immer wieder auch Schritte verschlafen wurden, eben dann diesen Wechsel vorzunehmen, sprich online größer zu machen, dort mehr zu investieren, auch wenn man anfangs vielleicht nicht so viel damit verdient, um dann später besser aufgestellt zu sein. Das hat leider der Verlag, hätte er viel, viel besser machen können. Man hätte mehr in eine bessere Webseite, ein einfacheres CMS, was dann auch die Redaktion weniger Zeit kostet, um Themen einzupflegen. Und dann hätte man den Vorteil gehabt, man hätte dann eben die Printmagazine, die sich nicht plötzlich von einem Moment auf den anderen schlechter verkauft haben. Es war eher so, dass es wirklich so ein Punkt kam, wo es bei allen einfach die Zahlen immer wieder so ein ganz bisschen runtergegangen sind. Und wenn du das halt projizierst auf einen Zeitraum von 2-3 Jahren, dann kommt irgendwann der Punkt, wo sich dann fast nicht mehr lohnt. Aber es gibt eben auch Gegenbeispiele wie zum Beispiel die M-Games oder natürlich auch die GameStar und so weiter, die eben doch weiterhin ihre Magazine rausbringen können, weil sie online gut aufgestellt sind. Das gilt im Speziellen natürlich für Webedia mit der GameStar, aber eben auch für die M-Games, die eben es geschafft haben, so ein Magazin zu erschaffen, was so einen Sammelcharakter hat und was auch so eine Art Chronikcharakter hat, wo du wirklich das Magazin aufschlägst und schaust, okay, nehmen wir mal den August 2008, was ist da passiert? Und du schaust in deiner Sammlung und du weißt es einfach sofort, weil sie eben alle wichtigen Spiele auch wirklich testen und versuchen, auch kleinere Sachen reinzunehmen und nichts irgendwie unter den Teppich zu kehren. Und das, finde ich, ist so ein Punkt, wo vor allem Multiformat-Magazine dann natürlich punkten können. Hinzu kommt, dass sie eine sehr hohe Papierqualität haben. Also während andere teilweise dann wirklich runtergeschraubt haben, haben die immer noch mal irgendwie da Verbesserungen vorgenommen. Natürlich gibt es auch da Wandlungen. Aber beim Emotion Verlag war es halt schon so, da gab es dann auch immer wieder so, okay, jetzt müssen wir dann doch mal auf die Papiersorte umsteigen. Und das hat dann natürlich wieder Auswirkungen auf Screenshot-Qualität und andere Dinge gehabt.
Und also, wie es sich in der Hand anfühlt einfach, wenn man Geld dafür ausgibt.
Ja. Und so eine Klebebindung ist, oder so ein schöner Magazinrücken, wo man dann auch noch was draufschreiben kann, ist halt schon was anderes, als wenn du einfach nur so eine Klammerbindung hast, wo eben dann auch die Gefahr besteht, dass das im Laufe der Jahre deutlich schneller ausleiert, als es eben bei einer M-Games zum Beispiel der Fall ist.
Jetzt sind ja viele von deinen Abnehmern heute ja auch Webseiten und da ist ja eine ganz ähnliche Entwicklung einfach bei den Werbeanzeigen, dass die sich ja Jahr zu Jahr weniger lohnen.
Bei den Webseiten ist es ja auch, gibt's natürlich jetzt auch durch Corona immer wieder Leute, die davon berichten, dass jetzt auch ihr Anzeigengeschäft schlechter geworden ist und so weiter, was natürlich auch für die Freien dann bedeutet, dass sie dort teils weniger Aufträge bekommen können. Ich glaube, für mich hat es sich immer gut gelohnt, wenn ich wirklich mich breit aufgestellt habe. Das heißt also, wenn ich jetzt nicht nur Content für 2, 3 Kunden anbiete, sondern vielleicht lieber für 5, 6 oder 7 verschiedene, die zwar nicht irgendwie ständig anfragen oder denen ich ständig was vorschlage, aber doch immer wieder mal. Und so ist es jetzt eigentlich auch gerade, dass ich irgendwie, ich mache zum Beispiel gerade diverse Lösungen zur Mafia Definitive Edition, da gibt es ja viel zu sammeln, ja, also man muss dann auch, glaube ich, bereit sein und Spaß dran haben, auch mal so Themen zu beackern, die sich vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen langweilig anhören, die aber doch durchaus reizvoll sind und damit meine ich eben im Speziellen auch Lösungen, das hatte ich damals für die GamePro auch viel gemacht, zu Fable, zu Halo und so weiter. Und das ist etwas, was man dann aber auch ganz gut kombinieren kann mit einem Test zu dem Spiel oder mit einem Interview zu dem Entwickler und so weiter. Und da kannst du wirklich aus einem Spiel aus
so ein Paket schnüren.
Über verschiedene Ebenen für verschiedene Kunden ein Paket machen, ohne dass du irgendwie Gefahr läufst, dass die sich gegenseitig dann beleidigt fühlen, ja, weil eben jeder tatsächlich dann was anderes zu dem Thema bekommen hat. Genau, und hin und wieder habe ich überlegt, ob ich das, was ich da alles gespielt habe, nicht auch nochmal auf einen eigenen YouTube-Kanal stelle, völlig unkommentiert, so wo ich all die geheimen Autos gefunden habe und all diese Dinge. Aber das entfordert natürlich auch nochmal entsprechende Zeit, die ich tatsächlich gerade gar nicht so habe.
Ja, bist gut beschäftigt. Und dann wäre eigentlich auch die Frage gewesen, gerade mit Corona, also bei dir doch vor allem die Auswirkungen, dass du halt nicht mehr auf Events geflogen wirst, aber ansonsten.
Ja, also ich habe tatsächlich. Business as usual. Ich habe jetzt tatsächlich in der Corona-Zeit war es so, dass ich. Gerade bin ich es nicht, aber ich hatte bereits 2 Elternzeitblöcke und ein dritter, letzter Block, der 4 Wochen lang ist, kommt auch jetzt noch auf mich zu. Und in dieser Zeit bin ich dann auch komplett raus gewesen. Also da habe ich dann tatsächlich irgendwie wirklich gar nichts in dem Bereich gemacht und mich versucht voll auf die Family zu konzentrieren. Klar, ab und zu kommt mal eine Mail oder mal wollen die Games Insider Jungs nochmal irgendwie noch eine Sache aufnehmen, aber insgesamt ist das wirklich ein guter Backup natürlich in dieser Corona-Zeit gewesen, wo alles völlig turbulent war. Aber jetzt, wo die Elternzeit oder dieser zweite Block vorbei ist, ja, habe ich einfach extrem viel wieder zu tun innerhalb kürzester Zeit. Und man muss auch dann noch ein bisschen aufpassen, wem man was vorschlägt und für wann man das vorschlägt, dass man eben auch zeitlich dann hinterherkommt, die Sachen alle in einer vernünftigen Qualität auch abarbeiten zu können. Ja. Das ist immer so dieser Balanceakt. Und wenn die Leute halt natürlich wissen, dass du regelmäßig deinen Content pünktlich und in guter Qualität lieferst, dann melden sie sich von sich aus in der Regel auch immer wieder. Und ja, da muss man so ein bisschen gucken, dass man dann auch manchmal nicht zu viele Sachen annimmt, damit man eben die ausreichende Zeit hat, um alles gut bearbeiten zu können. Ja, also das ist immer so ein Balanceakt, der, wie der Olaf sicherlich damals in der Sendung gesagt hat, auch gar nicht so leicht ist oder in diesem Artikel. Ja, und er hat auch recht gehabt schon damals, es ist eben wichtig, dass du Content auf verschiedenen Ebenen anbieten kannst. Also wenn du jetzt zum Beispiel eben nicht in der Lage bist, Videos aufzuzeichnen oder zu schneiden oder entsprechende Podcast-Ausrüstung hast und so weiter, ist es de facto schon ein Nachteil für Freelancer, definitiv, ja. Das so in aller Kürze, aber ich glaube, Corona hat natürlich, um das noch kurz abzuschließen, Corona hat der Branche auch viele Chancen ermöglicht. Also es wurde jetzt zum Beispiel sehr viel, wie du es ja selber auch erlebt hast, eben auf virtuelle Events gesetzt, die auch ihre Vorteile haben, einfach weil sie deutlich weniger Zeit verschlingen und man eben nicht stundenlang unterwegs ist, um zu einem Event zu kommen, wo man dann vielleicht eine halbe Stunde oder vielleicht mal 2 Stunden, wenn es gut läuft, oder 3 zu spielen und dann aber den Rest des Tages wieder mit der Rückreise verbringt. Also da hatte ich jetzt diverse virtuelle Events, die tatsächlich sehr gut abliefen, auch von Ubisoft zum Beispiel, die dann auch vor Ort auf dem Rechner, wo das Spiel berechnet wurde, dann den Content nativ aufgezeichnet und dir dann geschickt haben und daraus konntest du dann wieder Videos in super Qualität machen und so. Also da wurde viel experimentiert und ich glaube, da kann man durch Systeme wie Stadia und so weiter und also sämtliche oder Parsec und diese ganzen Game-Streaming-Möglichkeiten auch noch in Zukunft viel mehr machen, was vielleicht auch noch weniger Vorbereitungszeit benötigt, wenn es dann wirklich mal komplett zuverlässig läuft. Also bin ich schon sehr gespannt. Aber klar, hin und wieder trauert man dann schon den Events hinterher. Also ich hatte jetzt vor kurzem auch eine Absage zu einem Rainbow Six Event, der hier in München stattfinden sollte, wurde dann auch irgendwie wieder gestrichen. Also der letzte war tatsächlich von Cyberpunk. Das war so in der Phase, nachdem es ein bisschen wieder entspannter wurde. Da
hatte nachdem es sich gelockert hatte, ja.
Gerade den Event gemacht und das hat natürlich für sie super reingepasst. Und ja, aber jetzt ist doch die Event-Fülle doch wieder doch deutlich zurückgegangen, habe ich den Eindruck. Ja. Und mal gucken, was aus Gamescom und Co. so nächstes Jahr wird.
So, dann noch eine kurze Frage von mir zum Abschluss. Also ich hoffe, sie ist kurz. Du hast ja schon gesagt, du stellst dich breit auf, damit Tests und Previews und Lösungen, aber du machst ja auch gerne mal so größere Beiträge, sage ich mal, so Historienbeiträge. Zum Beispiel
genau.
Über die Entstehung von Breath of the Wild hatten wir uns ja damals unterhalten auf dem Event, als wir uns getroffen haben.
Richtig,
oder
ja.
Im Zuge der Erscheinung von Death Stranding, so die Entwicklergeschichte von Hideo Kojima, wo der alles dran beteiligt war. Sind das so dann mit, weil es ja dann auch so in die Breite geht und man ja auch so eine Geschichte erzählen kann wirklich, sind das so mit deine Lieblinge unter den Artikeln? Hast du da Lieblinge?
Ja, also definitiv. Ich hatte auch mal einen Special gemacht zum Master System damals und diese ganze Aktivität da, die in Brasilien in dem Sektor stattfindet und so weiter. Und
Ach ja.
Es so, dass da man dann wirklich auch so bei der Recherche selber immer wieder mal wirklich staunt und begeistert ist, was da für verrückte Sachen passiert sind. Und wenn man das dann für den Leser chronologisch gut und verständlich sortieren kann und so. Also es sind auf jeden Fall Artikelthemen, die wirklich Spaß machen, die natürlich auch durch ihren größeren Umfang letztendlich mehr Geld bringen und die einem aber auch das Gefühl geben, so hey, ich habe hier mein eigenes Gaming-Wissen noch mal deutlich erweitert und mir geht es eigentlich tatsächlich bei diversen Themen so, dass ich dann, je tiefer du in die Materie einsteigst und desto mehr du mit den Leuten redest, desto mehr hast du dann auch Gefühl, okay, das erklärt dann wiederum, warum die und die Spiele vielleicht zu dem Zeitpunkt abgesagt wurden, die gar nichts mit dem Entwickler zu tun haben, aber die Branche redet ja auch untereinander und weiß, was man so für Themen in der Pipeline hat und ändert dann vielleicht ein Entwickler doch mal sein Thema, weil er hört, okay, Naughty Dog macht jetzt den nächsten so und so, vielleicht sollten wir das dann doch lieber nicht machen und was anderes machen oder so. Also sehr spannend, was da auf jeden Fall im Hintergrund so alles passiert und ist tatsächlich was ich vor allem für die Kollegen von Computec sehr häufig mache und denen auch immer wieder verrückte Sachen vorschlage. Jetzt so mein nächstes Thema, was ich gerne mal ins Auge fassen würde, sind D-Makes, also sprich bekannte Spielemarken, die auf deutlich schlechteren Systemen wieder zum Leben erweckt wurden. So, da kann man jetzt zum Beispiel sich auf YouTube ein sehr schönes Video zu Bloodborne anschauen, was jemand jetzt so wie so ein 16-Bit-Zelda-ähnliches Spiel gerade entwickelt. Und aber wirklich, also es sieht im Grunde genommen aus wie so ein 2D-Bloodborne. Und wenn du das mal siehst, dann bist du total fasziniert und fragst dich erstmal, wieso macht er das eigentlich? Was will er eigentlich damit erreichen? Und ich versuche tatsächlich jetzt gerade Kontakt mit dieser Person mal aufzunehmen, um mehr über seine Beweggründe zu erfahren und das dann mal zu Papier zu bringen.
Ja, sehr schön. Also die Leidenschaft ist noch da, die Aufträge sind da. Da würde ich sagen, du kannst dir auch noch vorstellen, dass du das noch in 5 bis 10 Jahren weiter so machst.
Ja, also ist es natürlich schon so, dass man immer wieder mal schaut, was auch in anderen Bereichen so passiert. Einige haben mir gesagt, hey, werd doch PR-Sprecher, du bist immer so begeistert, wenn du über Spiele redest. Es gab tatsächlich auch diverse Anfragen, die ich aber alle in den Wind geschlagen habe, weil sie meistens nicht in München waren und weil sie teilweise auch mit einem zeitlichen Aufwand verbunden waren, der dann wirklich vor allem, wenn man dann Familie zu Hause hat, auch wirklich den Rahmen teilweise gesprengt hätten, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, so wie man das dann gehört hatte. Aber ja, wer weiß, was dann noch so passiert. Aber ich werde definitiv immer vor allem auch über diesen Podcast-Kanal weiterhin das machen, was ich gerade gerne mache, ja. Und freue mich natürlich auch, wenn ich da mal so ein bisschen für diesen Podcast auch die Werbetrommel rühren darf in Sendungen wie eurer zum Beispiel.
Genau. Ja, vielleicht kann man sich da ja auch noch mal wechselseitig besuchen.
Ja, so. Sehr gerne doch.
Jedenfalls danke ich dir sehr für deine Einblicke da und dann würde ich noch überleiten unser Segment. Was haben wir zuletzt gespielt? Und da hat der Gast zuerst das Wort.
Ja, also ich habe tatsächlich zuletzt die Mafia Definitive Edition auf der PlayStation 4 Pro durchgespielt und muss dazu sagen, ich kannte Mafia schon von damals, aber eben nur so vom Lesen verschiedener Artikel, habe das selber nie gespielt. Den dritten Teil habe ich getestet, aber die Teile davor nicht gespielt. Und jetzt kam diese Definitive Edition und ich habe das gestartet und war wirklich ziemlich begeistert, wie gut mich dieses Spiel in einem Zeitraum von, sagen wir mal, keine Ahnung, 11 bis 13 Stunden unterhalten hat. So lange braucht man ja ungefähr, um die Story durchzuspielen. Und habe mich vor allem gefreut, dass es ein Open-World-Spiel ist, was es schafft, eben nicht in all seinen Open-World-Aktivitäten zu versinken.
Danke, dass du sagst.
Als Spieler, sondern wirklich, es erzählt dir einfach eine Geschichte, die du Mission für Mission erlebst. Es sind ja irgendwie so 19 oder 20 Missionen. Und was dazwischen, kommen halt die Zwischensequenzen, die alles inhaltlich miteinander verknüpfen und das auf eine sehr schöne Weise, auch mit sehr guter deutscher Sprachausgabe. Hat mir gut gefallen, hat auch so einen gewissen Flow erzeugt. Immer wieder ploppten irgendwelche Trophäen auf. Jetzt hast du die Mission geschafft, hast du die Mission geschafft. Und das würde ich mir tatsächlich auch mehr noch von kommenden Open-World-Spielen wünschen, dass sie irgendwie es noch mehr schaffen, den Spieler eher mal an diesem roten Faden lang zu orientieren und lang hangeln zu lassen und dann erst mit diesem ganzen Open-World-Ablenkungskram zu konfrontieren. Ja, also das ist irgendwie, natürlich auch durch die Tatsache, dass es ein Remake ist und dass das Spiel damals nicht so angelegt war, ist es ja ganz automatisch gekommen und funktioniert meiner Meinung nach ganz hervorragend, ja, also zumal das Remake natürlich auch mit sehr viel Liebe gemacht ist, sehr viel neuer Content hinzugefügt wurde in Fahrtsequenzen und so weiter, auch was später bestimmte Abschnitte angeht, wurden hier und da noch Sachen ergänzt. Ich will jetzt auch gar nicht so viel spoilern, aber es wirkt dann am Ende wirklich wie so ein schönes Komplettpaket, was aber trotzdem nie zu weit weg vom Original ist und entsprechend auch sehr positive Einschätzungen sowohl von den Kritikern als auch auf Steam jetzt von den Usern zum Beispiel bekommen hat.
Ja. Da kann ich dir nur zustimmen. Also ich habe auch das originale Mafia nicht gespielt und mich jetzt aber sehr gefreut, das nachzuholen. Ich habe es noch nicht durch. Ich bin noch relativ am Anfang. Aber das ist auch sowas, du hast ja auch gerade gesagt, sich nie zu weit entfernt vom Original. Ich finde, selbst wenn man das nicht gespielt hat, man hat ja so ein gewisses Gefühl dann doch dafür oder man weiß, was man davon gesehen hat und dann schlägt es einen an. Ja, das ist so das Spiel, was du auch ungefähr im Kopf hattest, ne? Das ist das Wahnsinnige und es ist halt schön, wie sie diese Open World ja eher nehmen, wirklich als Bindeglied für die ganzen Missionen, so als Kulisse, die irgendwas dazu gibt, ohne dass sie dich links und rechts dauernd vom Pfad abbringt.
Ja, richtig, ja. Genau.
Und ich finde auch den Auftakt schon so stark mit dem Taxifahren, weil es ist nicht zu lang, aber ich finde, es ist so gut für die Stimmung, dass der nach diesem Auftakt der Tommy erstmal wieder in sein Taxifahrer-Dasein kommt und was er da für Gäste hat und er da versucht, mit denen sich zu verbinden auf einem menschlichen Level und wie das einfach scheitert, das ist großartig.
Ja, ja. Nee, also es ist wirklich gut gemacht und auch, also die eine Sache, die ich mir noch gewünscht hätte, dass sie auch die Radiosendungen, die da laufen, auch noch eingedeutscht hätten. Das, glaube ich, würde dann zu einer kompletten Eindeutschung wirklich passen, aber nichtsdestotrotz, also mir hat sehr gut gefallen, dass eben auch diese Radioeinspieler dann immer wieder Bezug auf die historische Situation, die damals in Europa stattgefunden hat, wie dann irgendwie sich so der Zweite Weltkrieg langsam anbahnt und welche Rolle Amerika dabei einnehmen soll. Und es wird halt immer wieder, während du fährst, in Form von Radiosendung eingestreut und macht das Ganze irgendwie auch nochmal so ein bisschen glaubhafter und du kannst es zeitlich auch irgendwie, ja, du weißt ungefähr, wo du dich befindest und was passieren könnte und das wird ja dann auch in dem zweiten Teil geht es ja dann eben auch um diesen Kriegsrückkehrer und so weiter, ja. Also sehr, sehr, sehr schöner Titel und ich glaube, Hangar 13 hat da doch viele Pluspunkte gesammelt und ich bin sehr gespannt, was die Jungs jetzt als nächstes so machen.
Traut man jetzt dann eher ein gutes Mafia 4 zu als nach dem dritten auf jeden Fall?
Definitiv, ja, würde ich schon sagen. Auch so, was das Storytelling angeht, haben sie vielleicht auch jetzt durch das Feedback dann der User vielleicht hilft Ihnen das ja auch, ein Spiel zu machen, was eben genau diesem roten Faden folgt und weniger Open World. Spiel nochmal hier 50 Stunden extra, damit du alles gesammelt hast, Aktivitäten.
Ja, damit die Assets auch einmal gebaut, aber fünfmal benutzt. Ja.
Wobei ich dazu sagen muss, es gibt tatsächlich im Spiel 116 verschiedene Sammelgegenstände, die ich gerade für einen Guide alle suche und teilweise auch schon gefunden habe.
Herzlichen Glückwunsch.
Und dann noch 50 Fuchstrophäen, die ich am Anfang zerstören wollte durch Shotgun-Beschuss, was aber nicht funktioniert hat. Und dann habe ich aber auch nicht, bin ich näher ran, habe sie nicht mehr aufgesammelt, hätte das irgendwie machen sollen. Und auch dazu könnte man noch mal einen Guide machen, wo man all diese 50 Fuchstrophäen findet. Und also es steckt noch ausreichend Sammelkram drin für die, die es unbedingt haben wollen, ja, die Sammelei.
Die dann gern Anreiz haben wollen, auch wirklich jede Ecke von dieser Stadt zu sehen.
Ja, genau.
Gut. Dann folgt an dieser Stelle die Vorschau. Da würde ich jetzt nicht dich noch mit behelligen wollen, Sönke. Ist vielleicht für dich nicht ganz so interessant, was die Woche auf Gamers Global ist. Deswegen schalte ich da kurz zu meinem Kollegen Dennis und wir stellen euch das an dieser Stelle vor. Ach, ihr könnt das jetzt nicht hören, natürlich so richtig. Aber Dennis ist gerade ganz Shinobi mit so einer Rauchwolke neben mir puff erschienen und bereit für die Vorschau. Ich habe so ein komisches Kribbeln irgendwo in meinem Kreuz. Aber was steckt denn da drin? Ach, Dennis.
Ja, die Themen habe ich dir in den Rücken gesteckt, also bitte.
Ach so, dann kannst du die besser lesen, ja, stimmt.
Ja, eben. Also man weiß ja ganz klar, wir sind hier nach Hierarchie sortiert in der Redaktion. Deshalb steht der Hagen vorne und muss sich dann quasi immer von mir einen Nackenklatscher geben lassen, während Jörg hinter mir steht. Und aufgrund diverser Unterschiede in Körpergrößen, das lassen wir jetzt aber.
Und ganz oben an der Spitze steht Rita.
Ja, das sowieso. Die auch niemanden aufgrund ihrer Körpergröße. Wobei, wenn sie sich auf die Hinterpfoten stellt, da könntest du doch zumindest den Chef erreichen. Naja, wir wollen jetzt hier mal nicht zu sehr in Blödsinn reinkommen, sondern mit der Vorschau loslegen. Und da geht es neben diesem Stargast-gespickten Podcast inklusive Überlänge noch mit Age of Empires 3 der Definitive Edition weiter.
Alter Wein in neuen Schläuchen oder so eine gelungene Neuauflage wie bei Age of Empires 2, das stellt euch Jörg vor in einem Video.
Genau, der Michael Hengst hingegen, der weint der Wiesen hinterher oder auch nicht, man weiß es nicht so genau. Am Dienstag in der neuen Folge der Hengst-Chroniken erfahrt ihr aber auf jeden Fall was zum Thema Wiesenbesuche, also es geht in Richtung Anekdötchen.
Haha. Dann geht's weiter am Mittwoch mit einer Viertelstunde von mir zu Aegis Rim 13 Sentinels. Das ist der neue Titel von Vanillaware. Die kennt man vor allem für ihre wirklich schönen 2D-Sprites und dass sie es gut krachen lassen können in ihren Action-Titeln wie Odin's Sphere oder Dragon's Crown. Und diesmal geht's um junge japanische Menschen und Mechs und wieder Gekloppe, aber auch um Strategie. Und das alles schaue ich mir an.
Interessant.
Japanisch.
Ja, sehr japanisch. Am Donnerstag haben wir dann einen Test zu Hades in petto, zu einem Action-Rollenspiel von Supergiant. Und die kennt man gleich noch von, wie hieß es, Transistor? Bin ich da richtig?
Ja, Bastion und Pyre und ha.
Ha. Und ja. Ein bisschen was, genau. Das wird der Chris L. machen, der hatte ja auch schon einen User-Artikel dazu geschrieben und will jetzt, ob des Verlassens der Early-Access-Phase, will er sich das nochmal genauer anschauen und euch seine Eindrücke daraus vermitteln.
Genau, und da arbeiten wir redaktionell mit dem guten Chris zusammen. Redaktionell arbeite ich für mich an Crash Bandicoot 4 It's About Time. Der fiese Beuteldachs, also nicht fies im Sinne von er selbst ist fies, er ist ja ganz knuffig und durchgeknallt, aber seine Level sind fies und vielleicht werden sie jetzt noch fieser, dass man die Zeitreise auch braucht, um nicht wahnsinnig zu werden, denn It's About Time ist ja der Titel, es wird in der Zeit gereist.
Ja, also ich bin echt mal gespannt, ob ich dann irgendwelche Frust oder Jubel oder irgendwas dazwischen schreie höre. Ich erinnere mich noch, wo ich die Insane Trilogy nochmal angegangen habe. Ich habe die nicht wieder durchgespielt. Ich hatte die PlayStation-Originale gespielt, aber die Insane Trilogy, die hat mich teilweise auch schon wieder an den Rand der Weißglut getrieben.
Ja, es war insane.
Wahnwitzig wird's dann auch noch im Test zu Star Wars Squadrons, denn es geht ab in die Weiten, in die unendlichen Weiten, in einer Galaxie weit, weit entfernt. Ich schwing mich ins Cockpit und werde Rebellenabschaum vernichten, beziehungsweise als Rebellenabschaum spielen. Das ist dann so ein bisschen davon abhängig, was mir das Spiel überhaupt vorsetzt.
Also du willst als Rebellenabschaum spielen und Rebellenabschaum vernichten dabei?
Eigentlich will ich nur Rebellenabschaum vernichten, aber ich nehme einfach mal an, oder was heißt ich nehme an, das weiß man ja, dass halt man auf beiden Seiten durch die Gegend fliegt, dementsprechend. Mark Gügen, ich werde natürlich auch den VR-Modus anschauen, also weil der ja auch noch, das Spiel ist ja komplett in VR spielbar. Und auch in Multiplayer werde ich mal schnüffeln, so denn die Server schon am Leben sind. Das ist ja auch immer so ein bisschen eine Sache.
Ja, so kennt man den Dennis immer auf Seiten des Imperiums oder anderer finsterer Machthaber. So. Und Ende der Woche kommt dann, wie jede Woche, der Wochenschluss-Podcast, wo wir auf die Themen der Woche zurückblicken. Aber das ist ja noch nicht alles, lieber Dennis.
Natürlich nicht. Wir haben immer noch laufende Let's Plays zu Warhammer 2 und Outward. Warhammer 2 sind es die Folgen 67 bis 70, die am Montag, am Mittwoch, am Freitag und am Sonntag erscheinen. Und Outward sind es Dienstag, Donnerstag und Samstag die Folgen 15 bis 17.
Yep, da sind ja letzte Woche nur 2 erschienen, deswegen sind wir da gerade ein bisschen aus dem Takt und jetzt kommen wieder 3. Das lag daran, dass es mir letzte Woche einmal nicht ganz so gut ging. Jetzt geht es wieder und ja, eine schöne Woche, die wir uns da zusammengeschnürt haben, oder Dennis?
Wie jede Woche.
Gut, dann würde ich dich jetzt mal Outward komplimentieren und den Sönke wieder reinbeamen. Und dann sind wir wieder, Hagen und Sönke und eure User-Fragen. Und die erste, die kommt vom Jürgen, der fragt, wird Dennis für diese Überleitung extra bezahlt? Die muss ich jetzt stellen, weil ich habe sie letzte Woche übersehen, fieserweise. Und ich hoffe, Dennis hat jetzt auch an der Stelle wieder ein schönes Satzgold uns geliefert als Überleitung hierher. Und ja, er ist mein Kollege, mein Geschätzter, er wird bezahlt für seine Zeit hier, also wird er auch für diese Überleitung bezahlt, aber nicht extra. So. Dann der Xan fragt, wird Empire of Sin bei euch mit einem Test bedacht? Da fragt er recht früh, ne? Das kommt doch erst im Dezember.
Ja, also ich habe den Termin jetzt auch gar nicht im Kopf, aber testen solltet ihr es schon. Also.
Ja, also ich kann es mir auch beim Besten nicht vorstellen, dass das nicht getestet wird. Also von der Brenda Romero, früher Sirtec.
Jetzt, wo die Welt ja eh so im Mafia-Fieber wieder ist.
Gleich auf der Welle mitschwimmen. Genau. Aber die war ja schon in Mache vor der Ankündigung der Mafia-Trilogy.
Genau.
So, also da auf jeden Fall ja. Und jetzt kommt wieder so ein gutes Beispiel für Spiele, auf die uns User ja aufmerksam machen. Der Jens Juchzer fragt, ist ein Test zu Art of Rally geplant? Und mir hat das gar nichts gesagt. Es sieht ein bisschen aus, als wäre es von den Machern von Lonely Mountains Downhill, so ein Low-Poly-Look. Aber die haben vorher die Art of Drifting, glaube ich, gemacht in der Zen Edition. Also da ist nichts geplant so bei uns. Aber wir haben ja die Checker. Ne? Wenn jetzt ein Checker meint, das ist spannend, dann kann er sich bei uns melden. Und dann sind wir schon bei den Fragen, die ihr eingeschickt habt, speziell an Sönke. Und da waren ein paar schöne dabei. Dann fangen wir an. Sönke, bist du seelisch bereit?
Ich bin bereit, ja, immer her damit.
Okay. Der Jochen B. hat nämlich gleich 3 geschickt. Fangen wir mit der ersten an. Sönke, du hast 2011 in der Reportage Spielemagazin in der Krise gesagt, solange die Inhalte stimmen, werden Spieleenthusiasten auch Spielehefte kaufen. Davon bin ich fest überzeugt. Seit damals ist manches Heft verschwunden. Bist du immer noch davon überzeugt, dass Spielehefte weiterhin Käufer finden werden? Das hast du ja fast schon ein bisschen beantwortet mit deiner Einschätzung der M-Games, oder? Willst du da noch
genau
weiter ausholen?
Also ich glaube wirklich, das Wichtige ist, dieser wichtige Faktor, wenn man jetzt sozusagen derjenige in der Verlagsentscheiderebene ist, ist eben, dass man diesen ganzen Online-Bereich nicht vergisst, sondern auch weiterhin betreibt und so, dass eben online dabei helfen kann, die Leute auch hinzuweisen auf exklusive Themen, die in den Heften stattfinden und so weiter, dem Verlag eine gewisse Stabilität zu geben, wenn es mal in Print zu bestimmten Zeiten, siehe Corona, wo jetzt eben ja viele Leute de facto auch gar nicht irgendwie so viel rausgehen und so viel an Kiosken vorbeigehen und de facto dann natürlich auch nicht so viele Hefte kaufen, es sei denn, sie haben sie jetzt direkt im Abo, dass man eben dann trotzdem so gut aufgestellt ist, dass man das zum gewissen Grad abfangen kann. Und das ist natürlich für jemand, der jetzt nur ein Printprojekt macht, gar nicht so leicht. Ich glaube, da ist dann wirklich so, das Wichtige, dass man irgendwie wirklich diesen Themenbereich findet, der, den man als lesenswert erachtet und den man dann aber auch nicht kannibalisiert, indem man das Gleiche dann mit kurzer Verzögerung nur auf der eigenen Webseite auch nochmal bringt, sondern das dann wirklich nur in dem Printmagazin lässt und den Leuten den Anreiz gibt, dann das zu kaufen, aber dann auch eben versucht, mit den verschiedenen Möglichkeiten zu arbeiten, die der Print bietet. Und klar, da sind so Sachen wie verschiedene Drucktechniken, die, also ich erinnere mich so an eine Edge-Ausgabe, die hatte so ein fantastisches Relief-Cover zu einem Ferrari-Spiel, war es, glaube ich, oder sowas. Also da wolltest du wirklich diese Ausgabe einfach nur deswegen schon kaufen, wenn du das Magazin mochtest und vielleicht die auch noch für das Spielethema begeistern kannst. Ja, sowas ist, glaube ich, wichtig. Aber klar, also das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich habe das damals auch noch mit einer gewissen Euphorie so gesagt, weil ich eigentlich gehofft hatte, dass der Verlag sich dann noch online ein bisschen breiter aufstellen würde, ja, aber wer weiß, vielleicht kommt es auch irgendwann mal die Zeit, wo wirklich so wie Retro-Spiele, Retro-Magazine oder generell ältere Magazine irgendwie wieder voll im Kurs stehen und dann irgendwie die Leute wirklich die Schnauze voll haben von der ständigen Online- Beschallung, vor allem dann, wenn sie schlecht gemacht ist und dich ständig mit Werbung und allen möglichen Einblendungen und Sponsored Ads und Artikeln und was auch immer nervt und du sagst, okay, ich will das alles nicht mehr, ich will zurück zu dem Klassischen, aber machen wir uns nichts vor, die jüngere Generation muss dazu noch begeistert werden. Ja, die
muss das wiederentdecken ja, für genau. sich. Ja. Aber da bist du ja schon ganz gut bei den medialen Besonderheiten für jede Form, sage ich ja, für jedes Format. Und da passt ja die Frage Nummer 2 vom Jochen. Du kennst die Arbeit mit Print und Audio. Gibt es Themen, die sich besser für ein Printmagazin eignen und Themen, die sich besser für einen Audiopodcast eignen?
Sehr gute Frage. Also ich glaube, der Vorteil von so einem Podcast ist natürlich der, dass du eben ja die Stimme dieser Person letztendlich auch hörst. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendeinen Entwickler einlädst oder irgendjemanden, der bei einem Magazin damals gearbeitet hat. Und wenn du ihn dann sprechen hörst, dann hörst du ja oft auch die Begeisterung für ein bestimmtes Thema einfach durch die Betonung in dem Podcast und so weiter raus. Das kann man in Print natürlich auch mit gewissen Stilmitteln, nennen wir sie Ausrufezeichen oder irgendwelche Anspielungen oder was auch immer, hinbekommen, aber eben nie so diese komplette Enthusiasmusübertragung, die funktioniert in so einem Podcast teilweise besser, meiner Meinung nach, ja. Und du hörst es genau wie bei einer Spielepräsentation auf einer E3 oder Gamescom, du hörst es einfach, wenn der Entwickler voll und ganz mit hinter seinem Titel steht und du hörst es einfach an seiner Stimme, wie begeistert er davon ist. Also ich nenne da als Beispiel immer gerne die Kollegen von Rocksteady Studios, die damals den zweiten Teil ihrer Batman-Serie auf der Gamescom gezeigt haben und du hast diesen Sprecher bereits auf große Distanz von anderen Ständen gehört und wolltest unbedingt dahin, um dir diese Präsentation anzuschauen.
Der Marktschreier.
Genau, weil er eben so begeistert dabei war, ja. Und sowas in Print rüberzubringen, ist dann manchmal gar nicht so einfach.
Ja, und gerade, ihr seid ja auch zu dritt, manchmal mehr beim Games Insider. Wir sind ja auch immer zu zweit mindestens hier bei unseren Formaten. Es ist so ein schönes Diskussionsformat. Und gerade, wenn man hin und her ist, also entweder wenn beide begeistert sind oder wenn mal die Meinungen auseinandergehen, das ist ja das Schöne auch bei Podcast, wenn du gleich dann mehrere Perspektiven abbilden kannst.
Definitiv.
Die dritte Frage vom Jochen. Andreas Altenheimer ist der Neue bei Games Insider, das ist eine schöne Frage, und hat vor einiger Zeit seine Spielesammlung bei YouTube zu den Klängen von Karl Orffs Carmina Burana präsentiert. So, wem jetzt der Titel noch nichts sagt und nur dunkel was, das fängt an mit O Fortuna. Und jetzt hat sie jeder im Ohr. Welcher Song würde er klingen, wenn du deine Spiele in Szene setzen müsstest?
Ich würde, glaube ich, ein Lied, was ich wirklich, ich weiß nicht warum, aber ich höre es immer wieder rauf und runter, weil ich es einfach cool finde, ist Adventure of a Lifetime von Coldplay. Das hat irgendwie so einen coolen, positiven Vibe und das kann man sehr gut unter alles Mögliche drunter legen. So, und das würde ich jetzt so ganz spontan nennen als Titel, den ich abspielen würde, um Spiele in Szene zu setzen, ja. Aber letztendlich ist es so, dass ich glaube, dass tatsächlich sogar man mehrere Musikstücke verwenden müsste, um dem unterschiedlichen Charakter der verschiedenen Spieler auch Rechnung zu tragen. Also ich glaube, zu so einem Nintendo-Titel oder sowas passen, so einen ganz fröhlichen, quietschbunten Nintendo-Titel passen halt einige Sachen dann doch nicht so gut. Und wenn du dann irgendwie so ein düsteres Bloodborne zeigst, dann ist dann doch auch da wieder eine andere Musik angebracht. Aber ja, wenn ich nur einen Song wählen müsste, ich glaube, ich würde den nehmen.
So, also ich habe jetzt mitgenommen, Sönke, du mietest dir eine Kunstgalerie und machst dann so einen Rundgang und in jedem Flügel ist ein anderer Teil der Sammlung.
So ungefähr, ja, genau. Dazu. Ja,
okay. Ich glaube, ich würde aus Shadow of the Colossus das Stück nehmen, was unter anderem bei dem fliegenden Koloss spielt. Separation with Despair heißt es, glaube ich. Ach, es ist halt einer der besten Soundtracks aller Zeiten. Ich weiß nur nicht, ob ich müsste dann noch irgendwas Episches machen damit. Vielleicht so eine Kartenhauspyramide aus den Packungen bauen und dann die Kamerafahrten dramatisch, aber dass sie so gerade nicht einstürzen und dann passt auch das Lied. So, der Danny Wild fragt: Wie wichtig sind weitere Finanzierungsoptionen wie zum Beispiel Patreon oder direkte Zuwendung für euch und würdet ihr euer Angebot ohne diese Möglichkeiten einschränken müssen? Wie schätzt du die Entwicklung für Games-Journalismus generell? Ja, das hatten wir ja schon mit behandelt
vorhin. Ja, also ich würde schon sagen, dass, also erstmal ist es natürlich toll, dass es so Portale wie Patreon überhaupt gibt. Ich glaube, der wichtige Aspekt dabei ist ganz klar natürlich, dass sie eben dich zusätzlich motivieren, das voranzutreiben, was du gerade machst, in der Hoffnung, einen Punkt zu erreichen, wo du dann vielleicht auch größtenteils davon leben kannst, was dir wiederum, und wir hatten das mal in einer Games Insider-Folge auch sehr detailliert diskutiert, dass du da eben dann auch eine gewisse Unabhängigkeit nochmal entwickelst. Du bist zeitlich unabhängiger, du bist bei der Themenfindung nochmal unabhängiger, weil du eben keinen Kunden hast, der auf dich zukommt und sagt, hey, mach doch mal, wie könntest du mal das und das machen, sondern du machst es dann wirklich das, was du machen willst. Wenn es jetzt aber diese Finanzierungsoptionen nicht gäbe, ich glaube, dann würde man ich weiß nicht, dann ist so diese ganze Motivation dahinter, diese Unabhängigkeit zu erreichen, so ein bisschen verschwunden und es wird eher so eine Art Aushängeschild so für die eigene Person und bestimmte Themenkomplexe, die man so ansprechen will, klar, aber vielleicht auch Leute, die einem dann sagen, okay, hey, du warst doch bei unserem Event, du hast, hättest du nicht irgendwie Lust, da nochmal drüber zu diskutieren oder sowas und ja, okay, mache ich jetzt mal, ich weiß nicht, also ich glaube, da ist Patreon ist für uns so ein Motivator, den wir auch immer wieder anschauen und wo wir uns auch immer wieder in unsere Gruppe reinschreiben, hey, da ist wieder jemand dazugekommen und es bestätigt dich natürlich auch darin, dass der Content, den du machst, gut ist und die Leute den sogar so gut finden, dass sie eben bereit sind, dir eine gewisse Menge Geld jeden Monat dafür zu geben, so wie du eben auch für eine gut gemachte Zeitschrift oder für einen gut gemachten Artikel natürlich Geld einforderst, damit es sich natürlich dann auch letztendlich lohnt, ja. Und ja, also die, das ist, klar, es ist ein schwieriges Thema, aber für uns ist wichtig, dass man auf jeden Fall die Leuten, die eben sich noch nicht sicher sind, ob sie jetzt bereit sind, da was zu investieren, dass man denen in schöner Regelmäßigkeit auch kostenlosen Content anbietet, damit sie sich erstmal reinhören können, um zu gucken, ob ihnen das gefällt oder nicht. Und das sollte auf jeden Fall auch immer da sein, ja. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass die Masse an Patreon-exklusiven Content schon fast höher ist als das, was es im freien Bereich gibt. Und im freien Bereich versuchen wir auf jeden Fall, eine zweiwöchentliche Veröffentlichung von neuem Content zu erreichen, dass man also wirklich jede zweite Woche einfach eine kostenlose Folge auch kriegt und alles andere ist dann praktisch obendrauf für die, die noch bereit sind, etwas dazu zu geben, ja. Ja, aber das Problem habt ihr bei euch in der Redaktion, diskutiert ihr ja wahrscheinlich auch immer wieder, wie machen wir das mit unseren Artikeln, was ist da freigeschaltet, was ist nicht freigeschaltet, das ist ja ein never-ending Story, klar, wahrscheinlich.
Genau, und wie zeigt man denn, also wie macht man die Leute darauf aufmerksam, was das denn eigentlich ist hinter der Bezahlschranke, warum das Geld wert ist und so.
Ja.
Ja. Gut, genau. Und dann haben wir noch eine abschließende. Da wird es wieder musikalisch. Bei der abschließenden Frage vom Hannes Herrmann. Der fragt an die Podcast-Schaffenden: Habt ihr eine Idee, wieso gerade der Audiofaktor Musik und Sound in vielen Spiele-Podcasts eher stiefmütterlich behandelt wird? Beispiele: keine Sound-Einspieler, es wird selten ausführlicher auf den Soundtrack eingegangen. Hier von außen genommen sind natürlich alle Spielveteranen-Folgen mit Chris Hülsbeck. Ja, das wäre auch was für für den Andreas Altenheimer, ne, mit Sound.
Der, ja, ja, definitiv.
Ist er auch der größte Chris Hülsbeck-Fan nach eigener Aussage.
Also ich kann dazu sagen, da sind verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Zum einen hatten wir damals schon bei dem Podcast Games und so ein sogenanntes Geräuschrätsel. Das ist mal auf meinem Mist gewachsen und da hatte ich dann irgendwie so, war so die Idee, okay, wir spielen euch einen Sound-Schnipsel ab, irgendwie so 10, 15 Sekunden und ihr schreibt uns, woher das kommt und wer das zuerst einsendet, beziehungsweise wir haben dann alle Einsendungen genommen und in Lostopf gepackt und dann sozusagen den Gewinner ausgelost, der von uns dann irgendwie einen Downloadcode für ein Spiel bekommen hat oder so. Das haben wir dann immer Geräuschrätsel genannt. Das kam sehr gut an, aber dann irgendwann kam diese ganze Debatte mit Urheberrechten und so weiter auf YouTube und da ist man dann irgendwie extrem vorsichtig geworden, weil man halt einfach echt Angst hatte, dass man da wieder von irgendeiner Stelle abgemahnt wird oder irgendwas wieder rausschneiden musste und so weiter. Ich glaube, das spielt halt ganz stark mit rein, weil ansonsten würde ich das super gern immer wieder mal machen und wir überlegen natürlich auch bei Games Insider immer wieder, wie kann man das unterbringen. Und der Benedikt hat es, glaube ich, in einer Folge auch schon mal immer so Soundschnipsel mal so reingeschnitten. Ich glaube, unter anderem mal von Neon Abyss, irgendwie so ein aktueller Switch-Indie-Shooter, unter anderem für Switch. Und ja, ich glaube, da kann man sehr viel machen. Und es führt auch dazu, dass man letztendlich viel näher an dem Spiel dran ist. Also es gibt ja viele Soundtracks, du weißt es ja selber, siehe Turrican und Co. Du spielst sie halt ab und du kriegst halt sofort eine Gänsehaut und bist halt voll drin in diesem Spielgefühl und den Gedanken an das Spiel und so weiter. Also definitiv mehr machen und vielleicht auch einfach mal drauf ankommen lassen. Wenn es dann halt irgendwie ja rausgenommen werden soll, muss man es halt dann nochmal umbasteln. Aber ich glaube, das sollte man tatsächlich öfter machen.
Ja, ist halt auch ein bisschen die Angst da vor dem Strike, ne,
genau,
auf dem Kanal,
genau,
und so.
Ja, ja.
Das sind da die Fallstricke. Auch mit der Musik stimme ich dir auch auf jeden Fall zu. Es ist halt doof, drüber zu reden, wenn man keine Einspieler hat natürlich oder das zu beschreiben, wenn man es dann mit Worten rüberbringt. Aber ich spiele auch gerade noch mal Witcher 3 so ein bisschen in Einstimmung für Cyberpunk und allein bei dem blutigen Baron dieses Thema von dieser Geschichte. Ich finde, das trägt ganz viel dazu bei, dieses musikalische Thema, dass man dem schon früh abkauft, dass der wirklich nicht von Grund auf ein schlechter Mensch ist.
Ja, und, ja, genau.
Und das transportiert nicht nur diese Darbietung, die da ist, sondern auch diese Musik, die da diesen tragischen Touch gibt, den ganzen Ereignissen. Gut, dann haben wir die Fragen durch. Vielen lieben Dank für die Fragen, die eingesandt wurden. Da waren noch mehr, die hatten mehr so sich an Jörg gerichtet oder Gamers Global Bezug. Die verschieben wir dann auf nächste Woche. Die sind nicht vergessen, versprochen. Die sind schon in einem Dokument. Und genau, danke, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir zu schnacken. Es war sehr interessant und ja, ich hoffe doch, wenn es denn mal wieder Events gibt, dass man sich da sieht und vielleicht hört man sich ja auch anderweitig, also Gamers Global und Games Insider irgendwie.
Oder wir machen mal so eine Multiplayer-Session gegeneinander oder sowas.
Oh,
Games Insider versus Gamers Global.
Da müsste man so anleiern.
Call of Duty Cold War.
Redaktionsliga.
Ja, wobei, wenn dann die User mitspielen, dann, also wir hatten das ja damals bei PS3M öfter auf der PlayStation gemacht und man war dann doch immer recht frustriert, auf was für einem hohen Niveau einige User spielen und das konnte einem schon mal den Spaß verderben, aber es hat sich dennoch ein recht harter Multiplayer-Kern gebildet dadurch.
Ja, wir hatten früher auch immer so gern die Sachen. Ist ja auch immer so ein Organisationsaufwand dann, aber ich hatte auch gerade so gedacht, einfach die verschiedenen Podcasts und Redaktionen und so machen jeweils so ihre Liga-Teams und dann hast du da die Spielejournalismus-Liga im deutschen Raum.
Ja. Gut, Hagen, dann vielen Dank nochmal, dass ich hier sein durfte und alles Gute für euch und das Portal und ja, der nächste Event kommt bestimmt, so viel ist sicher.
Alles klar.
Okay. Dann
mach's gut.
Ja, du auch. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.